Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute packen wir mal ein Thema an, das ja gerade in der modernen Arbeitswelt viel diskutiert wird. Was passiert eigentlich mit Teams, wenn die Chefin nicht mehr alles vorgibt, wenn Hierarchien flacher werden, vielleicht sogar ganz verschwinden? Viele träumen ja von dieser, totalen Freiheit und Selbstbestimmung, kennst du sicher. Aber Hand aufs Herz, ist das wirklich der direkte Weg zu mehr Innovation oder stolpern wir da nicht vielleicht ins nächste Chaos? Wir haben uns dazu für dich mal durch eine vierteilige Blogserie von Daniel Dubbel auf inspectandadapt.de gewühlt. Er ist Berater und IT-Executive und ja, er schaut sich Führung mal anders an. Also nicht als Jobtitel, sondern als etwas, das zwischen Menschen passiert, so als sozialen Prozess. Unsere Aufgabe heute ist es, die Kernideen aus diesen Texten für dich rauszuziehen. Wir wollen verstehen, was Führung wirklich heißt, wenn plötzlich keiner mehr das Sagen hat. Oder wenn gefühlt alle gleichzeitig ans Steuer wollen. Okay, lass uns da mal eintauchen. Erinnerst du dich vielleicht an den Schulhof von früher? Ein Kind ruft, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Rennt los und zack, sind alle im Spiel. Bumm, Führung ist passiert. Dubbel nutzt dieses Bild, um zu zeigen, oft ist Führung total spontan. Ein Impuls, dem andere einfach folgen.
Mhm.
Ganz ohne offizielle Ernennung zum Fänger des Tages, sozusagen.
Genau, und das ist der Kern der Sache. Führung ist hier ein sozialer Einflussprozess. Es geht um Kommunikation. Jemand gibt einen Impuls und das bewegt andere dazu, mitzumachen. Gemeinsam zu handeln. Man könnte mit Niklas Luhmann sagen, Organisationen bestehen quasi aus Kommunikation und Entscheidungen. Und Führung lenkt diesen Kommunikationsfluss. Aber ganz entscheidend ist, ohne jemanden, der folgt, gibt es keine Führung.
Ah, okay.
Das ist wie bei einem Vogelschwarm, kennst du das? Es gibt einen Impuls und der ganze Schwarm ändert die Richtung. Das entsteht emergent, spontan. Jeder im Team kann theoretisch diesen Impuls geben.
Aber was passiert denn, wenn dieser Impuls ausbleibt? Stell dir wieder den Schulhof vor. Alle stehen nur rum, keiner weiß so recht, was gespielt wird, keiner traut sich, was vorzuschlagen.
Mhm.
Dübbel nennt das den Wartemodus. Alles steht still, das Gefühl kennt man ja, oder?
Absolut. Und psychologisch sorgt das für eine massive Unsicherheit. Im Team fängt dann der Zusammenhalt an zu bröckeln, die Kommunikation wird irgendwie wirr oder sie versiegt sogar ganz. Entscheidungen bleiben liegen.
Oh je.
Das Team driftet auseinander, es fragmentiert. Dübbel beschreibt da ein Beispiel von einer Community of Practice. Die startete voller Elan.
Ja.
Aber dann, mangels klarer Impulse und Orientierung, schlief die einfach ein, wurde aufgelöst. Der Motor fehlte halt. Stell dir vor, dein Projekt kommt einfach nicht vom Fleck, weil keiner den nächsten Schritt anstößt. Ziemlich frustrierend.
Und in hybriden Teams, wo man sich ja nicht mal eben an der Kaffeemaschine zuruft, da wird das doch sicher noch verstärkt, oder? Diese kleinen, spontanen, hey, lass uns mal, Momente fehlen ja oft.
Definitiv. Fehlende Impulse in so hybriden Settings, die werden ganz schnell als Desinteresse interpretiert oder als mangelnde Verbindlichkeit. Und das killt natürlich das Vertrauen. Vertrauen lebt ja von sichtbaren Signalen, von Orientierung. Die Selbstbestimmungstheorie kennst du vielleicht von Dacey und Ryan.
Mhm.
Die zeigt ja, wie Menschen haben Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz erleben, soziale Eingebundenheit. Wenn jetzt eine Führung fehlt, die das unterstützt und Orientierung gibt, dann schwinden Motivation und Vertrauen. Die Leute ziehen sich zurück, gehen auf Nummer sicher. Und dieser Wartemodus wird dann zum unerfreulichen Normalzustand.
Okay, also gar keine Führung bedeutet Stillstand, Unsicherheit. Verstanden. Aber was ist denn mit dem anderen Extrem? Wenn alle gleichzeitig das Ruder an sich reißen wollen. Zurück zum Schulhof. Kevin, der Spielplatzchef, ist krank. Okay, jetzt wollen aber Lisa, Tom und Sarah gleichzeitig bestimmen, was gespielt wird. Was passiert?
Pures Chaos.
Genau. Gezanke, drei verschiedene Spiele werden angefangen, keiner macht richtig mit.
Das nennt Dubbel sehr treffend einen Führungsüberfluss. Also zu viele widersprüchliche Impulse, zu viele Richtungen auf einmal. Das führt zu kognitiver Überlastung, zu Frust und vor allem zu Konflikten. Statt miteinander zu arbeiten, kämpft man auf einmal gegeneinander. Und was psychologisch dahinter steckt, ist auch spannend. Oft ist es das Ringen um Anerkennung, der Wunsch nach Kontrolle oder vielleicht auch das Bedürfnis nach Sicherheit in unsicheren Zeiten.
Mhm, verstehe.
Und wenn jeder versucht, durch Führung diese eigenen Bedürfnisse zu stillen, ja, dann rückt das gemeinsame Ziel in weite Ferne. Es geht dann nur noch um die eigene Position. Kennst du vielleicht ein Meeting, alle reden, aber keiner hört mehr richtig zu. Das ist dann oft die Folge.
Und das führt dann zu diesen informellen Hierarchien, die Dubel beschreibt, wo dann nicht die beste Idee gewinnt, sondern derjenige, der am lautesten schreit oder am hartnäckigsten auf seiner Position beharrt.
Genau das ist die große Gefahr. Solche informellen Machtzentren sind oft instabil, sie sind undurchsichtig und sabotieren eigentlich das Ziel von geteilter Führung.
Und das Vertrauen, das ist meist das erste Opfer. Informationen werden dann zur Machtressource, werden zurückgehalten. Es bilden sich kleine Lager, Allianzen.
Schwierig. Langfristig erstickt das jede Innovationskraft. Weil die Angst, Fehler zu machen oder sich falsch zu positionieren, blockiert das kreative Denken total. Meetings werden dann zu endlosen, oft ergebnislosen Arenen. Und die Ironie dabei, ein Team voller potenzieller Leader ist plötzlich handlungsunfähig. Warum? Weil niemand mehr bereit oder in der Lage ist, einem Impuls zu folgen. Moment mal, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Dubel betont ja, dass dieses Folgen, also Followership, mindestens genauso wichtig ist wie das Führen selbst. Das geht im ganzen Hype um Leadership oft total unter, finde ich. Absolut, Followership ist eben kein passives Abnicken, sondern eine aktive, eine intelligente Fähigkeit. Wirklich. Es bedeutet, konstruktiv zu unterstützen, ja? Aber auch Ideen kritisch, aber fair zu hinterfragen. Und vor allem auch zu erkennen, wann ist es sinnvoll, einfach mal zurückzutreten und jemand anderem den Vortritt zu lassen. Vielleicht, weil die Person gerade die bessere Idee hat oder mehr Ahnung davon.
Okay.
Genau diese Kompetenz geht aber verloren, wenn alle nur noch führen wollen. Emotionale Intelligenz ist hier der Schlüssel. Empathie, um zu verstehen, was andere antreibt, und Selbstregulation, um die eigenen Impulse auch mal zu zügeln, Raum zu geben. Gute Follower sind aktive Mitgestalter, keine passiven Schäfchen.
Das klingt zwar gut, aber ist diese Kunst des Folgens nicht oft nur eine schönere Umschreibung dafür, dass sich am Ende doch wieder eine Hierarchie bildet, nur halt eine informelle? Wo ist da der echte Unterschied zur klassischen Struktur, wenn am Ende doch nicht alle gleichberechtigt Impulse geben können? Verpackt man da das Problem nicht nur neu?
Das ist eine berechtigte Frage. Der Unterschied liegt, glaube ich, in der Absicht und der Flexibilität. Informelle Hierarchien in diesem Führungsüberfluss-Szenario, die entstehen ja oft aus Machtkämpfen. Die dienen der Selbstpositionierung.
Mhm.
Bewusstes Folgen hingegen dient dem gemeinsamen Ziel. Es ist eine situative Entscheidung. Okay, hier hat jemand anders gerade den besseren Plan, also unterstütze ich das jetzt aktiv. In einem gesunden System wechselt diese Führungs- und Folgerolle. Je nach Thema, je nach Kompetenz. Es ist keine feste Hackordnung, sondern eher ein dynamischer Tanz.
Ein Tanz, okay.
Ja, aber das braucht natürlich Übung. Und Vertrauen im Team, ganz klar.
Okay, also weder das Vakuum noch der ständige Machtkampf sind das Ziel. Verstanden. Dubel bringt dann ja noch eine entscheidende Unterscheidung rein. Die Balance zwischen Führung und Management. Ich dachte ehrlich gesagt immer, das wäre mehr oder weniger das Gleiche. Ist es aber anscheinend nicht.
Nein, und diese Unterscheidung ist laut Dubel absolut zentral. Wenn man es mal systemisch betrachtet, wird der Unterschied klarer. Führung, also Leadership, die initiiert Veränderung. Sie stellt Bestehendes in Frage, entwickelt Visionen, blickt in die Zukunft. Das ist die explorative Seite, neues Terrain erkunden.
Ah ja.
Management hingegen schafft Stabilität und Ordnung. Es optimiert das Bestehende, sorgt dafür, dass die Prozesse laufen, konzentriert sich aufs Hier und Jetzt. Das ist die exploitative Seite, also das bekannte Feld effizient bestellen.
Ah, okay, wie bei einem Schiff. Der Kapitän, die Führung, gibt den neuen Kurs vor, vielleicht durch unbekannte Gewässer. Und der Chefingenieur, das Management, sorgt dafür, dass die Maschine rund läuft und das Schiff auf Kurs bleibt.
Das ist eine perfekte Analogie. Ja, und beides ist überlebenswichtig. Führung ohne Management ist wie ein genialer Plan. Ohne Umsetzung bleibt halt ein Traum.
Macht Sinn.
Und Management ohne Führung ist wie ein perfekt gewartetes Schiff, das aber stur im Kreis fährt und neue Ziele ignoriert. Das wird starr und irgendwann irrelevant. In der Praxis heißt das, Visionen brauchen konkrete Pläne. Das ist Management. Innovation braucht Strukturen, um sie im Alltag zu verankern. Wieder Management. Und Motivation, eine gute Kultur, das ist Führung, brauchen klare Abläufe und Verlässlichkeit. Das ist Management.
Das leuchtet ein. Aber wie findet man diese Balance in der Praxis, gerade wenn die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist, wie in agilen Teams zum Beispiel? Wie entscheidet man denn da, ob jetzt gerade mehr Führung oder mehr Management gefragt ist? Das stelle ich mir schwierig vor.
Tja, das ist die Millionen-Euro-Frage. Da gibt's kein Patentrezept, klar. Aber Dubel betont die Bedeutung von psychologischer Sicherheit. Nur wenn Teammitglieder sich wirklich trauen, Ideen einzubringen, das ist Führung, und aber auch mal kritische Fragen zur Machbarkeit zu stellen oder auf stabile Prozesse zu pochen, das ist Management, ohne Angst vor Gesichtsverlust oder negativen Konsequenzen, nur dann kann diese Balance überhaupt entstehen. Es braucht auch Klarheit über Rollen und Entscheidungsprozesse. Wer stößt was an? Wer sorgt für die Umsetzung? Wer hat das letzte Wort, wenn man sich mal nicht einig wird?
Okay.
Und es erfordert natürlich Führungspersonen, egal ob formell oder informell, die diese Balance aktiv moderieren, die je nach Situation mal den Fokus auf das eine, mal auf das andere legen.
Das klingt nach einer echten Daueraufgabe. Was sieht Dubel denn da als Weg für die Zukunft der Führung? Geht es immer nur um flachere Hierarchien? Ist das die Lösung?
Nicht nur. Also Dubel plädiert schon für flexible, oft dezentrale Strukturen. Ja? Führung als gemeinschaftlicher Prozess mit verteilter Verantwortung. Aber, und das ist wichtig, nicht ohne Geländer. Nicht ohne Leitplanken. Er verweist da auf Frank Baumann-Habersacks Modell der transformativen Autorität. Kennst du das?
Sagt mir jetzt nichts, nein.
Der Kern davon ist, Führungskräfte müssen lernen, ihren Grad der Einmischung situativ anzupassen. Wie bei einem Zoom-Objektiv, stell dir das vor. Es gibt da verschiedene Aufmerksamkeitsstufen. Erstens, die gelassene Aufmerksamkeit. Das ist der Grundzustand. Raum geben für Selbstorganisation, Vertrauen schenken, erstmal nur beobachten.
Okay.
Zweitens, die fokussierte Aufmerksamkeit. Wenn Probleme auftauchen oder das Team Orientierung braucht, dann greift man gezielter ein, stellt Fragen, gibt Impulse, ohne aber gleich alles an sich zu reißen.
Verstehe.
Und drittens, direktive Maßnahmen. In echten Krisen, wenn die Handlungsfähigkeit wirklich bedroht ist, dann kann auch klares, direktives Eingreifen nötig sein. Aber wichtig, das ist temporär, das wird erklärt und sollte danach gemeinsam reflektiert werden. Das hat nichts mit dem alten autoritären Chef zu tun, der nur befiehlt. Transformative Autorität basiert auf Respekt und dient dem System, nicht dem Ego. Es geht also darum, situationsabhängig zu handeln, sehr flexibel. Standardisierte Prozesse können übrigens helfen, Routineaufgaben effizient zu erledigen, damit die wertvolle menschliche Kapazität für die wirklich komplexen neuen Fragen frei wird. Also Management unterstützt Führung.
Ah, okay.
Widerstand gegen Veränderungen sollte man dabei nicht einfach wegwischen, sondern als wichtiges Signal verstehen. Das System schützt sich vielleicht gerade vor einer unüberlegten Aktion. Da lohnt es sich hinzuhören. Aber Dubel sagt auch ganz klar, wenn Selbstorganisation an ihre Grenzen stößt, bei tiefen Konflikten oder eben in Krisen, dann braucht es weiterhin die formelle Führung als letzte Instanz, um die Handlungsfähigkeit zu sichern.
Okay, wow, das war jetzt wirklich eine Menge Input. Lass uns versuchen, das nochmal griffig zusammenzufassen. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt über Führung in deinem Team oder deiner Organisation nachdenkst, was sind so die wichtigsten praktischen Punkte, die man aus Dubels Überlegungen mitnehmen kann?
Ja, also ein zentraler Punkt ist sicher. Bewusst Impulse setzen. Gerade wenn man nicht ständig im selben Raum ist, im hybriden Setting. Das kann eine klare Moderation sein, das Anstoßen einer vielleicht überfälligen Diskussion oder auch mal ein gezieltes Lob, das Orientierung gibt. Dann, ganz wichtig, Rollen und Entscheidungsprozesse klären. Wer hat wann den Hut auf? Wer kümmert sich um die Stabilität, also das Management? Wer trifft die finale Entscheidung, damit Dinge nicht im Sande verlaufen? Das muss klar sein.
Und diese Flexibilität, die du erwähnt hast, nicht wahr? Also die Fähigkeit, situativ zu entscheiden. Braucht es jetzt einen neuen Impuls Führung? Braucht es Stabilität Management? Oder ist es vielleicht am besten, wenn ich jetzt mal bewusst zurücktrete und jemand anderem folge, Followership? Dubel schlägt ja sogar vor, Rollen mal rotieren zu lassen, damit jeder ein Gefühl für die andere Seite bekommt. Finde ich spannend.
Genau das. Und eng damit verbunden, eine Feedback-Kultur etablieren. Also regelmäßig und offen darüber sprechen, wie läuft die Zusammenarbeit? Wie wird die Führung, egal von wem sie gerade kommt, wahrgenommen? Was läuft gut? Wo hakt es vielleicht? Das beinhaltet natürlich auch, selbst aktiv Feedback zur eigenen Wirkung einzuholen. Das ist nicht immer leicht, aber wichtig.
Und nicht zu vergessen, psychologische Sicherheit schaffen. Das klingt immer so ein bisschen theoretisch, finde ich, meint aber ja ganz praktisch, ein Klima schaffen, in dem man sich traut, Ideen äußern, Fragen stellen, auch mal Fehler machen, ohne gleich Angst haben zu müssen vor Blamage oder Schlimmerem. Nur so übernehmen Menschen doch wirklich Verantwortung, oder?
Absolut. Das ist die Basis für fast alles andere. Und schließlich die vielleicht am meisten unterbewertete Kompetenz. Followership wertschätzen und fördern. Also anerkennen, dass kluges Folgen eine echte Stärke ist, die dem Team dient. Nicht nur das Führen beklatschen. Und ja, Verantwortung verteilen, aber für den Notfall eben klare Strukturen und Verantwortlichkeiten beibehalten, um in Krisen handlungsfähig zu bleiben. Es ist eine Balance, kein Entweder-Oder.
Puh, das war wirklich eine aufschlussreiche Tour durch diese Welt der Führung jenseits der starren Organigramme. Vom gefürchteten Vakuum auf dem Schulhof über diese zermürbenden Machtkämpfe bis hin zur doch anspruchsvollen Suche nach der Balance. Zwischen Freiheit und Struktur, zwischen Impuls und Stabilität.
Mhm.
Zwischen diesem Mut für Neues, der Führung und der Sorgfalt für das Bestehende, dem Management.
Was wirklich deutlich wird, finde ich, Führung ist kein statischer Zustand. Es ist ein dynamischer Tanz, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Ein sozialer Prozess, der ständige Aufmerksamkeit braucht, Reflexion und Anpassung. Es gibt eben nicht den einen richtigen Führungsstil. Es geht darum, situativ das zu tun, was dem Team und dem gemeinsamen Ziel dient. Und dabei sowohl die Initiative der Führenden als auch die wichtige Unterstützung der Folgenden als wertvoll anzusehen. Diese Balance zwischen Erkunden und Optimieren, das ist wohl der Schlüssel.
Und was heißt das jetzt ganz konkret für dich da draußen? Vielleicht nimmst du das einfach mal als kleine Beobachtungsaufgabe mit in deinen Alltag. Achte doch mal darauf, bei der Arbeit, im Sportverein, vielleicht im Freundeskreis, wie da Führungsimpulse entstehen. Wer gibt sie, wer greift sie auf und folgt? Herrscht da eher ein Vakuum oder vielleicht ein Überfluss an Richtungsversuchen? Und die wirklich spannende Frage ist doch, wo könntest du selbst vielleicht mal bewusster die Rolle des Impulsgebers oder eben die des klugen Unterstützers einnehmen, um das zu fördern, was ihr gemeinsam erreichen wollt? Ein Gedanke zum Weiterkauen. Bis zum nächsten Mal.